Adventure Treff,
der Podcast.
Hallo liebe Leser, hier ist wieder der Adventure Treff und die Anmoderation macht Jan.
Das ist eine Überraschung, ich hätte nicht damit gerechnet. Wir waren in Machina X.
Und wir können mal kurz sagen, wer hier so am Tisch sitzt. Das ist unter anderem eben
der Jan,
der Basti,
der Michael,
der Axel.
Und weiter hinten sitzt unter anderem noch Krapper, der ist im Gespräch mit einigen unserer Leser und sagt auch Hallo. Hallo Krapper.
Hallo Basti.
Damit ist der Beweis erbracht, dass er da war. Und wir waren gerade in Machina X. Jan, wie fandest du es denn?
Ich bin auch ganz geflasht. Ich habe sowas noch nicht gesehen.
Was ist es denn genau?
Es ist interaktives Theater. Ich habe es gesehen, es wird beworben als Mischung aus Point-and-Click, Adventure und Theater. Und genau das ist es im Grunde.
Und Michael, wie fandest du es denn? Von dir kommt ja sogar der ursprüngliche Kontakt quasi, ne? Also du bist da als erstes auf die aufmerksam geworden.
Ja, genau. Ich war ja mit dem Sascha zusammen, ich glaube, das war 2012. War das 2012? Ende 2012 irgendwann in Düsseldorf. Da war schon ein anderes Stück. Das war 15.000 Grey. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Das hier war für mich jetzt nochmal eine Nummer schöner.
Wie heißt das Stück?
Lessons of Leaking.
Und was geht's so thematisch?
Thematisch geht's um Deutschland, das aus der EU aussteigen will, und hinten dran hängt halt eine verschwörerische Story. Wir wollen ja nicht so viel darüber jetzt erzählen, weil ihr wollt es ja bestimmt noch spielen, weil das ist doch in ganz vielen Städten zu sehen in nächster Zeit.
In München leider nicht mehr wirklich, weil da ist es komplett ausverkauft, was ja auch für den Erfolg dieses Stücks spricht. Axel, wie fandest du es denn? Was ist so dein Feedback?
Ich fand es ganz außergewöhnliches Ding. Ich fand es spitze. Ich würde jedem Adventure-Fan und jedem einfach empfehlen, das einfach mal reinzugucken. Wenn ihr die Chance habt, geht hin.
Ich kann mich dir nur anschließen, bei dieser Lobhudelei sozusagen. Wirklich tolle Sache. Das ist so, wir machen ja schon sehr lange so diesen Bereich Live-Gaming, so mit Live-Exit-Games und so, die wir so ein bisschen mit Bericht erstatten, und das ist so quasi das, was so an dem Adventure vermutlich wirklich am nächsten dran ist. Wer so, ich habe mich ab und zu an David Cronenbergs Existenz erinnert, falls den Film jemand kennt. Da gibt es das auch, so eine Szene, wo dann die Spieler praktisch so ein Realspiel machen, und dann Jude Law und Jennifer Jason Leigh müssen dann rausfinden, wie es weitergeht, und dann sind die Spielfiguren in so einem Loop und sprechen so die ganze Zeit immer den gleichen Satz, und man muss diesen Satz durchbrechen. Und so ähnlich hat das hier auch so irgendwie funktioniert, und das fand ich eine total tolle Sache. So wirklich ganz nah am narrativen Adventure. Und nachdem wir so total viel gelobhudelt haben, können wir auch praktisch auch noch eine Überraschung anbieten. Wir sind nämlich nicht ganz allein an diesem Tisch hier in einer Kantine irgendwo spätabends in München. Wer ist noch da?
Noch da sind einige der Macher von Machina X. Die können sich ja gerade mal vorstellen.
Genau, ich gehe mal der Reihe nach durch. Also, wer bist du und was machst du, ist die Standardfrage.
Ich bin Lasse, ich bin Teil von Machina X. Und wenn es hart auf hart kommt und wir die Stücke sozusagen Richtung Premiere führen, dann sitze ich am Rechner und programmiere das, was sozusagen hinter den Kulissen passiert, zusammen.
Ich bin Clara und ich bin die Dramaturgin dieses Stücks. Und das bedeutet, dass ich zum einen die Story mitentwickle und zum anderen auch die Rätsel mitentwickle und gucke, dass das gut zusammenpasst.
Ich bin Philipp und ich bin irgendwie der Geschäftsleiter unter anderem von Machina X und außerdem Experte für Blödsinn und Lötsinn.
Das klingt ja schon mal sehr einladend. Philipp, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass wir erstmal über nichts sprechen, weil es ist immer gut, wenn man beim Podcast möglichst spontan ist. Jetzt stelle ich da trotzdem eine Frage, über die wir uns ganz kurz unterhalten haben. Wie kam es denn zu diesem Kollektiv, zu dieser Zusammenkunft?
Tatsächlich ist das jetzt, ich weiß nicht, das wievielte Stück von uns. Also wir haben jetzt diverse Games schon gebaut. Machina X ist vor 5,5 Jahren oder so entstanden, aus der Uni heraus. In Hildesheim, wo wir gemeinsam studiert haben. Ich glaube, nahezu alle und alle drei, die jetzt hier am Tisch sitzen, aus einer ganz naiven Idee raus, weil wir irgendwann so rumsaßen und Laura Schäffer und ich brauchten noch eine praktische Abschlussarbeit. Wir haben Theater und Medien und so ein Zeug und ein bisschen tatsächlich Game Studies da studiert und mussten halt eine künstlerische praktische Arbeit machen, und wir saßen irgendwann rum und Laura wollte zu ihrem Geburtstag Leute einladen und für ein Live-Game Happening. Und dann dachten wir, ja klar, muss es ja geben, ist ja so eine simple Idee, klar gibt's das. Und dann haben wir rumgegoogelt
und nichts gefunden, außer halt Paintball-Areas. Und tatsächlich waren Room-Escape-Games damals noch nicht im deutschsprachigen Raum angekommen. Deshalb gab es da auch nichts zu finden, bis auf tatsächlich Paintball-Areas oder irgendwie Laser-Tag. Und das war so, ja gut, kennt man. Und da ist so ein bisschen ganz naiv die Idee entstanden, naja, kann man noch machen. Und dann haben wir geguckt, weil wir im Theaterbereich irgendwie am Rumwerkeln waren, parallel mit Lasse unter anderem rumprogrammiert haben mit so Medientechnik, Lichtsteuerung, Tonsteuerung, alles, was so im echten Raum passiert, Microcontroller. Und haben dann irgendwann gemerkt, naja, man kann wahrscheinlich Point-and-Click-Adventure-Games echt ganz gut in die Realität übertragen. Und die hat eine ganz geile Grafik. Und dann dachten wir, gut, checken wir das mal aus.
Spielt ihr denn selbst Adventure-Spiele auch?
Zumindest haben wir das sehr viel und mittlerweile ist das hier immer das Problem, wenn man es macht, dann kommt man weniger dazu, oder?
Ja. Naja, zwischen den Produktionen spiele ich eigentlich nur Adventure-Spiele den ganzen Tag, deswegen.
Was spielst du denn?
Ich bin auch relativ neu, habe mich aber in den letzten 2 Jahren durch ziemlich viel durchgezockt. Also, was habe ich denn als letztes jetzt gespielt? Das ist jetzt tatsächlich eine Weile her, weil wir jetzt seit 3 Monaten produzieren. Als letztes habe ich die Deponia-Trilogie gespielt und relativ viele von den Daedalic-Sachen eigentlich. Und jetzt zum ersten Mal Telltale Wolf Among Us.
Kann man schon lassen als Geschmack, finde ich.
Das kann man so machen.
Ja. Und wir warten jetzt gerade, das ist keine, nicht unbedingt ein Adventure, aber wir warten gerade alle drauf, dass wir endlich Zeit haben, Firewatch zu spielen. Weil wir haben sie noch nicht.
Ja. Stehen. Also mir ist, also was mir am ehesten was mich noch sehr beschäftigt ist, es ist ja nicht so, dass ihr gesagt habt, wir schreiben jetzt mal eine Story mit 2 Verzweigungen drin und dann stellen wir 3 Schauspieler dahin und lassen mal so ein paar Leute von der Straße da reintröpfeln, sondern das ist ja ein wahnwitziger Aufwand, den ihr betrieben habt. Wie organisiert ihr das und wie trägt sich das überhaupt? Also es sind ihr habt ja jetzt in dem Fall für 14 Leute gespielt, ich glaube für 10 ist es konzipiert. Das ist ja nicht so, dass ihr da 5000 Leute durchschleust.
Nee, wohl kaum. Also bisher vielleicht 1500 oder so, keine Ahnung. Also die Zahl ist sehr schwer zu berechnen, aber wir haben das große Glück, dass wir sozusagen institutionell so in der freien Theaterszene angesiedelt sind und da gibt es halt diese, was man dann einfach Förderung nennt, was wir so ein bisschen verstehen als so eine Art Experimentierfeld oder so ein Forschungsgelder sozusagen, mit denen wir sozusagen dieses Format einfach ausprobieren können, weil natürlich klar ist, dass man das so wie es konzipiert ist, nicht mit Eintrittsgeldern finanzieren kann, außer man nimmt horrende Summen. Und dann ist es so ein bisschen wie in der Oper, dass sozusagen jeder Platz nochmal zusätzlich subventioniert ist mit einer Summe, die den eigentlichen Eintrittspreis deutlich übersteigt. Genau, da sind wir sehr froh, dass das funktioniert und können das jetzt seit einer Weile machen. Aber es sozusagen findet genug Anklang, dass man sagen kann, okay, das war es wert. Und ich hoffe, dass das sozusagen auch, ja.
Aber ihr macht das Fulltime im Prinzip, oder? Wie ist das? Also ihr seid Maschine X, das ist wirklich ein Fulltime-Job ja eigentlich, weil...
Also nicken geht nicht bei dem Podcast.
Ja,
Müsst was sagen. Also es ist unser Hauptberuf.
Genau. Zunehmend. Viele von uns haben noch andere Projekte nebenbei, aber also auch im künstlerischen Bereich, also weniger Brotjob-mäßig. Genau, und da hat jeder noch so ein bisschen seinen eigenen anderen Bereich. Also Anna, unsere Regisseurin, künstlerische Leiterin, hat zum Beispiel noch ein zweites Kollektiv, mit dem sie ganz andere Theaterprojekte macht. Zum Beispiel.
Genau. So ein bisschen eine Frage, die so in die Richtung von Jans Frage so geht. Wie ist das denn, also ein bisschen weiter quasi, wie arbeitet ihr denn technisch? Nutzt ihr da irgendwie, ich glaube Arduino sind glaube ich so Sachen, die über euch eingesetzt werden, habe ich mal irgendwie gesehen. Also was ist denn da alles im Hintergrund? Also ich kann mir vorstellen, dass da vieles am Laufen ist. Ihr braucht eine Kontrolleinheit, ihr müsst da irgendwie Sachen launchen. Wir hatten heute eine Sequenz, wo ich mir gedacht habe, keine Ahnung, wie sie rausfinden, was wir gerade machen, keine Ahnung, habt ihr Überwachungskameras, solche Sachen, also das würde mich mal interessieren, könnt ihr dazu irgendwie ein bisschen was erzählen?
Lasse kann er garantiert
ganz gut erzählen. Der Lasse soll erzählen, sagt Philipp.
Diesmal zusammen puzzeln, gut.
Also ihr könnt auch frei reden, also ich schwenke die Kamera, das Mikrofon, die Kamera, hallo, das ist die Kamera. Ich schwenke das dann schon rum.
Reden,
also
alle das Gefühl haben, sie würden uns sehen.
Die Audio-Kamera. Das kann ganz offen sein.
Ja, wir haben Kameras, allerdings sind wir so ein bisschen auch stolz darauf oder versuchen, das sozusagen auch da unsere Ehre hochzuhalten, diese Dinge eigentlich quasi nicht zu benutzen. Also wir müssen das haben, um so ein paar Sachen zu überprüfen, aber das meiste funktioniert so, dass die Items oder die Dinge, mit denen die Spieler interagieren können, tatsächlich irgendwie verschaltet sind mit dem Gesamtsystem, sodass man, dass wir die wesentlichen Dinge mitkriegen. Also das ist so ein bisschen das Ding, weil du hast gerade Arduino gesagt, das heißt so die Schnittstelle zu diesen Hardware-Interfaces hat sich für uns plötzlich eröffnet, als jemand dieses Wort in den Raum geschmissen hat, Arduino, dann haben wir angefangen zu googeln und dann gibt es diese Community, die einem dabei hilft, auch aus dem Nichts oder aus dem totalen Dilettantentum solche Sachen plötzlich zu bauen, und jetzt haben wir in den Jahren natürlich so eine gewisse Expertise entwickelt, da so, ja, im Prinzip so tatsächlich Computergames dann wieder zu bauen. Also dadurch, dass man spielt dann halt nicht mit Maus und Tastatur, sondern man spielt mit den Items, die so im Raum sind, mit Telefon. Alles, was Knöpfe hat, ist immer gut, oder Drehschalter oder
so. Schlösser und so. Das Klassische. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte noch nicht fragen, wie ihr auf das Thema gekommen seid, sondern was anderes. Vielleicht fällt es mir später wieder ein. Fällt dir gerade noch was ein? Da drüben ist eine Frage? Nein?
Bis jetzt nicht, ne?
Wunderbar.
Mich interessiert, wie oft habt ihr das jetzt gespielt oder wie oft spielt ihr das insgesamt?
Dieses Stück jetzt?
Ja.
Also das war jetzt die 8. Aufführung, in der ihr wart. Wir haben hier noch 13. Und dann spielen wir nochmal in Berlin ab 18. März bis 1. April. Da haben wir, glaube ich, auch so um die 20 Vorstellungen. Und dann spielen wir auf einem Festival in Bern im Mai. Und im Herbst machen wir noch eine kleine Schweiz-Tour mit Ausflug nach NRW. Nämlich sind wir dann in Luzern, Zürich und Basel und dann noch in Düsseldorf. Also wir kommen bestimmt auf, weiß nicht, 120 Vorstellungen oder so mit der Tour.
Idealerweise. Das ist so unser Versuch, diese kleine Spieleranzahl zu kompensieren, was natürlich vor allen Dingen bedeutet, dass wir unglaublich viel spielen müssen. Aber es macht extrem viel Spaß und darum ist das eigentlich kein großes Problem.
Hooray auf die deutsche Kulturförderung.
Genau.
Die Schweizer und die da drin hängen.
Ja, Stichwort Düsseldorf. Da war ja, Düsseldorf habt ihr ja mal eine Zeit lang dieses 5-Level-Projekt gemacht. Das fand ich eigentlich auch ganz spannend. Das heißt, ihr seid nicht einfach hingegangen, habt ein Spiel entwickelt und habt das dann durchgezogen in einem bestimmten Zeitpunkt. Ihr habt gesagt, wir teilen das jetzt in bestimmte Zeitabschnitte auf und spielen das nicht nur, sondern wir forschen auch. Das heißt, wir gehen hin und führen das erste Stück auf, gucken, wie das läuft, dann machen wir Workshops, dann setzen wir uns mit Leuten aus dem narrativen Bereich zusammen und gucken, wie wir was verbessern konnten. Da war ja unter anderem auch der Pogi mit dabei.
Ja, Pogi, Martin Gantefer, mit dem wir jetzt auch das letzte Projekt gemacht haben. Clara hat ganz eng mit Martin zusammengearbeitet und getextet.
Was hat euch das gebracht? Was war im Endeffekt so das, was ihr rausgezogen habt?
Tatsächlich alleine, glaube ich, die Kooperation mit Martin war echt, weil mit dem ist mittlerweile, glaube ich, eine recht dicke Freundschaft entstanden. Da kann Clara viel mehr darüber erzählen. Aber das war zum Beispiel eine direkte Konsequenz aus der Phase, weil wir ihn da schon mehrfach als so Experten eingeladen hatten, als für so Dramaturgien, tatsächlich einfach Interactive Storytelling-Dramaturgien, die im Theaterbereich super interessiert wahrgenommen werden, aber halt nicht so intensiv praktiziert werden. Wir haben ganz viel an Hardware und Open Hardware, Open Software Sachen geforscht und ganz viel Workshops gegeben. Es war sehr interessant, weil wir 2 Jahre lang halt wirklich forschen durften und nur eine Premiere in diesen 2 Jahren produzieren mussten. Wir hatten halt Gastspiele, ganz viele Forschungssachen, konnten uns halt mit Expertinnen zusammensetzen, mit Programmiererinnen, mit Hackerinnen in Düsseldorf irgendwie austauschen, um einfach selbst zu lernen und selbst zu wachsen. Da sind wir sehr gut gewachsen. Und tatsächlich, das letzte Stück von Lessons of Lead King Toxic, wo Clara, die auch die Dramaturgin war, war, glaube ich, mit Martin auch so eine direkte Konsequenz aus dieser Zusammenarbeit.
War für uns natürlich total interessant, mal mit einem Autoren zusammenzuarbeiten, der aus der Computerspielbranche kommt, weil wir sonst, glaube ich, nur mit Leuten bisher zusammengearbeitet haben, die Dramatikerinnen sind oder Prosa-Autorinnen oder wie auch immer. Und Martin hatte natürlich eine total andere Herangehensweise, die dann irgendwie auch in so witzigen Episoden gemündet ist, dass er natürlich gewohnt ist, für eine nicht lebensechte Grafik zu schreiben und so Regieanweisungen geschrieben hat, die von Schauspielerinnen einfach nicht umzusetzen sind. Also niemand kann spontan Blut spucken. Kann man schon. Aber halt nicht fünf.
Aber das klingt, das klingt nach Martin.
Und wenn ein Blutfleck auf dem Kostüm ist, dann ist das halt da auch drauf und ist dann in der nächsten Szene auch nicht weg. Ist dann, man hat sehr viel gesehen. Da haben wir mal viel Spaß mit gehabt, weil wir an der Schnittstelle hat man es eben so schön gesehen, dass dass diese Grafik eben eine andere ist.
Ja. Du hast, glaube ich, noch eine Frage, Jan, oder eine Anmerkung.
Ich hatte noch eine Anschlussfrage an meine Frage von eben, die darauf abzielt. Also zum einen klingt es so, als seid ihr sehr gut beschäftigt es gehen euch die Zuschauer so schnell nicht aus. Auf der anderen Seite kann ich mir aber auch nicht vorstellen, dass jemand da rausgeht und nicht allen seinen Freunden empfiehlt, das mal zu machen.
Das ist sehr schön von dir zu sagen.
Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass nicht auch irgendwie 100.000 Leute das gerne sehen möchten. Habt ihr vor, das irgendwie als Franchising weiterzumachen? Oder?
Ich habe mal den Geschäftsführer in Anführungszeichen.
In Anführungszeichen, ich bin auch nur einer von mehreren. Wie viel spoilt man denn da jetzt? Also wir, sagen wir so,
Maki... Die Schule, die du gründen willst? Oder
die Schule, oder das Haus, nein, wir träumen von sehr viel. Wir träumen unter anderem von einem eigenen Haus, aber das ist, glaube ich, noch in ferner Zukunft, als ein Ort, wo man was aufbauen kann, was man stehen lassen kann, sodass man einen höheren Durchlauf hat. Wir leben und atmen so Open Source, deshalb, glaube ich, versuchen wir einfach auch das Know-how, das wir hier so lernen und entwickeln, weil wir eigentlich ganz viel so aus dieser Arduino-Community, aus der Processing-Community, aus diesem gesamten Bereich einfach gezogen haben, weil wir haben Kulturwissenschaften studiert, wir wussten nicht, wie man Sachen programmiert. Und nur weil es diese Communities gibt, konnten wir daraus lernen. Und ich glaube, da versuchen wir auch, unser Ziel ist halt da auch alles wieder zu öffnen, das, was wir produzieren, wieder offen zu legen, sodass andere Leute das machen können, um erstmal Multiplikatorenmöglichkeiten zu schaffen und all das. Und ja, wir planen auch noch, also Teile von Machina X arbeiten noch, weil Machina X ist ein Theaterkollektiv und wird das auch bleiben. Planen noch an ein paar anderen Möglichkeiten, die dann auch vielleicht in eine Richtung wie Franchisable gehen könnten. Das wären eher Seitengründungen und so Zukunftsvisionen, die noch zu passieren sind. Also ich glaube, es gibt eine Menge, es gibt leider viel zu viel, von dem wir gerade träumen und bei dem wir wissen, dass es möglich ist, wir aber die Zeit dafür finden müssen, weil wir halt schon auch ziemlich lieben, was wir hier tun und damit beschäftigt sind. Ja, es ist Thema, immer wieder.
Aber jetzt so im Theaterbereich ist es schon so eine Forschungsfrage sozusagen, die wir uns noch stellen, die wir aber noch überhaupt nicht begonnen haben zu beantworten, wie man zum Beispiel ein Spiel für, sagen wir mal, 50 oder 100 Leute entwickeln könnte und was für Dramaturgien oder Erzählinhalte dafür eigentlich nötig wären, was für ein Spielaufbau, um sowas zu realisieren. Und irgendwann werden wir uns damit, glaube ich, mal beschäftigen. Ja.
Es ist ja, während ihr das schon mehrere Jahre gemacht habt, zwischendrin so diese Escape Room-Geschichte geboomt auf einmal. Das kam ja so ab 2013 aus Rumänien, glaube ich, rüber. Ne?
Hauptsächlich Budapest.
Ja, genau. Und hat dann quasi hier so das ganze Land überschwemmt. Ne? Habt ihr euch ein paar Mal angesehen von den Dingern? Habt ihr da mal ein paar reingespielt?
Tatsächlich, ihr wart in Budapest auch in ein paar von den Originalen, oder?
Nicht geschafft.
Du nicht?
Nein. Ah, okay, nein. Aber die Kollegen, ja, ich saß am Computer und musste Dinge reparieren, während die anderen sich schön Escape the Room Game angucken.
Ja, also keiner am Tisch.
Ich hab ein paar, so wie das häufig für Techniker also ist, ne?
Ja. Tatsächlich habe ich ein paar, also ich habe jetzt zwei gespielt bisher und ich habe für ein Hamburger Unternehmen auch schon interaktive Requisiten gebastelt, weil tatsächlich, das ist was wir gerade merken, dass wir halt durch diese 5 Jahre, die wir jetzt im Theaterbereich das machen durften, relativ viel Know-how für so, genau, als szenische Abläufe, wie baut man interaktive Requisiten, die immer wieder verwendet werden können und so weiter. Das haben wir ganz gut gesammelt und da versuchen wir auch gerade so ein bisschen Know-how zu streuen und unsere Dienste anzubieten und ein bisschen auszustrecken. Das hat uns aber auch ein bisschen überrumpelt, weil wir, glaube ich, schon im ersten Projekt, wenn ich mich richtig erinnere, davon sprachen, dass man, wenn man mal, weil wir immer mit Hörspielen auch gerne arbeiten, neben den Live-Schauspielerinnen, die halt ein super wichtiger Teil von diesem Theatererlebnis und diesem Live-Erlebnis sind. Aber haben wir immer gesagt, naja, wenn man ein bisschen vom Erlebnis abschneidet, könnte man tatsächlich mit Hörspielen recht dichte installative Arbeiten machen. Und dann war plötzlich dieser Escape-Room-Boom da und wir waren so, ja, toll. Okay, zu spät, dann machen wir mal weiter Theater, finden wir eh geiler.
Ist aber, wir haben uns auch sehr gefreut. Ja. Es ist evident auf eine Weise. Ne? Also irgendwie ist da so eine Generation, die ist damit aufgewachsen, die werden jetzt halt irgendwie, kriegen so ihre Skills und Handwerk. Ich meine, das ist auch schon 10 oder 20 Jahre her wahrscheinlich, dass die essen. Aber da ist jetzt extrem viel Potenzial und es macht total Sinn, dass es entsteht und da einfach Leute zum Geschäft.
So ein bisschen, ich glaube, das ist was, wo wir sehr häufig drüber sprechen, dass es interessant ist, dass wir so häufig merken, gerade in den letzten 2 Jahren, dass es so ganz viele Ideen gibt, gerade in diesem Gaming- und Live-Gaming-Bereich. Da hat fast jede Gamerin mal von geträumt. Und dann, wie geil wäre das denn? Und nicht gemacht. Und jetzt kommen langsam die ersten halt in das Alter, in die Möglichkeiten, in den Know-how-Raum, dass sie das dürfen. Und wir gehören halt glücklicherweise zu den privilegierten Kunden, die das halt wirklich erlaubt gekriegt haben, in dem Bereich halt rumzuspielen. Das ist ganz schön.
Kriegt ihr denn diese Generationenfrage, die da irgendwie mitschwingt, so, ja? Kriegt ihr das irgendwie im Theater mit? Weil ich meine, also wir haben jetzt auch, natürlich, wir waren jetzt hier zu 10 drin, wir waren alle Gamer, wir hatten aber auch dann noch 4 weitere Leute, die vielleicht nicht unbedingt Gamer waren. Kriegt ihr das irgendwie so mit, dass da so Generationenunterschiede sind? Und ist das irgendwie ein Thema auch bei der Konzeption, dass man sagt, okay, wir müssen gucken, dass wir die Leute, die nicht so schnell zum interaktiven Handeln anzustoßen sind, ist das, über was ihr nachdenkt, konkret?
Ja, total. Also wir wollen eigentlich Spiele machen, die nicht nur für Digital Natives sind, sondern auch für unsere Eltern zum Beispiel. Oder auch für, also jetzt hier in München ist es sehr interessant, weil wir ein vergleichsweise altes Publikum haben. Also was nicht uralt heißt, aber sonst haben wir häufig Spielergruppen, die so ein Altersdurchschnitt von 25 bis 35 haben oder so. Das ist jetzt hier anders, weil das ja auch Teil des Festivals ist und Teil der Münchner Kammerspiele und jetzt einfach so ein ganz neues Publikum für uns eigentlich kommt. Und wir geben uns immer sehr viel Mühe, dass wir so ein relativ niedrigschwelliges Einstiegsrätsel machen, was nicht unbedingt ein Tutorial ist, aber wo man schon eigentlich die wesentlichen Mechanismen des Spiels erklärt bekommt, ohne dass es einem erklärt wird. Also was jetzt, habt ihr ja heute Abend auch gemerkt, das erste Rätsel, da geht es, ohne jetzt zu spoilern, einfach nur darum, einen Gegenstand zu finden.
Und mit Solomon Grey einfach mal in den Raum überhaupt reinzukommen. Das war ja auch ganz nett.
Nochmal.
Ja, richtig. Bei 15.000 Grey hatten wir das Einstiegsrätsel, so, wo du überhaupt erstmal in den Raum reinkommen musst.
Genau, das gibt es auch manchmal.
Das darf man jetzt spoilern, oder?
Keine Ahnung.
Macht ihr Stücke, gegebenenfalls werden die wieder aufgeführt oder ist für euch...
Okay. Also 15.000 Grey tourt immer noch.
Okay, dann sagen wir dazu lieber nichts.
Genau. Okay. Das ist sozusagen der Dauerbrenner.
Das war jetzt ein Teaser. Okay.
Genau. Ja, aber so ein bisschen, ich glaube, wir sehen uns auch ein bisschen so als Kulturvermittlerinnen in dem Bereich und zwar in beide Richtungen. Wir vermitteln irgendwie Theaterkultur und Live Art, wenn man das so, also dieses all das mit echten Menschen, echten Räumen und so, irgendwie zu den Digital Natives, den sogenannten, und umgekehrt halt irgendwie den Leuten, die aus dem anderen Bereich kommen, dass die beiden Bereiche total ähnlich sind. Also weil wirklich die Produktionsart hat ganz häufig Game Design, gerade Game Design hat sehr viel mit Theaterproben zu tun. Auch dieser rekursive Prozess von Software Design ist so nah dran an Proben, die man im Theater macht, das ist manchmal absurd, wie ähnlich die beiden Prozesse sind.
Wie wichtig sind denn so Backup-Planungen? Also ich stelle mir halt immer vor, wenn ich halt was machen würde, dann... Ich meine jetzt nicht technisches...
Falsche Frage.
Nein, ich gucke nicht den Lars an, ich gucke eher auf die Clara. Ich meine gar nicht technische Backups, das ist klar, dass man die braucht, sondern mir geht es um konzeptionelle Backups. Also was machen wir, wenn die Leute nicht interagieren? Was machen wir, wenn die irgendwie Sachen machen, die man irgendwie halt nicht will? Ist das etwas, wo ihr sehr viel drüber nachdenkt? Wie ist da eure Erfahrung?
Stecker rausziehen.
Könnte passieren. Passiert vermutlich nie, aber es könnte passieren, dass eine Person mal irgendwo einen Stecker...
Dass Leute vom Adventure-Treffen in unser Spiel kommen, und einfach den Stecker rausziehen. Nein.
Bei 15.000 Grey.
Es hieß aber vorher auch, wir können alles anfassen.
Aber doch nicht das abgeklebte Kabel.
Die Escape Room-Leute markieren das, was du nicht anfangen.
Ja, ach, Spießer.
Aber ich habe bei 15.000 Grey habe ich auch schon fast die Computeranlage zerlegt gehabt. Das war auch so ein Punkt. Ich glaube, du hast direkt hinter der Wand gesessen.
Ja, aber ich meine, also die eine Teilfrage ist, wie wichtig ist es für euch bei der Konzeption und wie ist es eigentlich in der Praxis? Stellt man dann fest, hey, eigentlich bestimmte Sachen passieren überhaupt nicht und Sachen, die man, wo man sagt, passiert, hätte ich nie gewartet. Also wie ist das so?
Genau, also wir denken darüber natürlich wahnsinnig viel nach. Und wir haben einen einen sehr wichtigen Teil unseres Arbeitsprozesses auch aus der Computerspielbranche übernommen, nämlich Beta-Tests. Also wir laden eigentlich häufig schon so in der zweiten oder dritten Produktionswoche, wenn wir noch gar keine Schauspielerinnen haben, Leute ein aus dem Freundeskreis oder an den Häusern, an denen wir produzieren. Häufig, also auch da versuchen wir auch das Publikum ein bisschen zu mischen, Leute, die noch nie mal Kinder X gespielt haben und so. Und schicken die einmal durch den Ablauf. Der ist dann noch total skelettartig und da ist noch nicht viel Fleisch dran und es macht meistens noch nicht so viel Spaß. Und Lasse übernimmt dann irgendwie die Rolle der.
Nur zu! Willst du auch was sagen? Er will Tschüss sagen. Wir haben ja noch einen Star des heutigen Abends, aber er sagt noch, willst du noch Tschüss zu den Adventure-Treff-Lesern sagen zumindest?
Es war sehr, sehr schön mit euch, Adventure-Treff-Leser. Große Liebe, Hashtag, kommt vorbei. Geil, geil, geil.
Wenn das ist nicht zieht, weiß ich nicht mehr.
Auf drei, ne? Genau, und bei diesen Beta-Tests finden wir eben genau solche Sachen raus. Also, wo kommen die Leute nicht in Gang? Welche Informationen müssen wir noch besser oder anders vergeben? All sowas.
Kriegt man da irgendwann ein Gefühl dafür oder stellt man fest, dass es irgendwie jedes Mal wieder neu ist?
Man kriegt eine gewisse Routine in manchen Sachen. Also das Zweite, was ich noch sagen wollte, unser großer Vorteil ist natürlich, dass wir diese drei, in dem Fall jetzt diese drei Schauspielerinnen da drin haben, mit denen wir...
Wir hören dich. Ich halte das... Okay.
Wir sind in einem Theater, deswegen gibt es Inspizientendurchsagen. Und die kam gerade von der Elektroparty, die jetzt nebenan gleich losgeht. Das sind die coolen Münchner Kammerspiele. Und wir haben natürlich diese Schauspieler, mit denen wir Sachen, also mit denen wir vereinbaren können, dass sie bestimmte Hints zu bestimmten Zeiten geben. Weil anders als im Computerspiel können wir die Leute natürlich nicht ewig suchen lassen oder ewig rätseln lassen, weil irgendwann steht auch die nächste Gruppe vor der Tür. Das heißt, wir haben halt immer so ein bisschen zeitkritische Sachen, die dann irgendwie vorangetrieben werden müssen. Und mit diesen Performern üben wir halt sehr viel, was sie sagen können, was gute Sätze sind. Und die probieren wir dann aus. Also das ist auch was sich dann während der Vorstellung noch total weiterentwickelt. Also jetzt gerade machen wir mal relativ ausführlich Feedback mit den drei Leuten, die spielen. Und sagen so, der Satz geht gar nicht, der führt die Leute in die falsche Richtung. Den kannst du ruhig mal ein bisschen eher oder ein bisschen später. Oder wir können dadurch natürlich auch darauf reagieren, wie die Spielergruppen so drauf sind. Also zum Beispiel bei euch haben wir heute natürlich gemerkt, ihr habt super schnell gespielt und alles relativ schnell rausbekommen. Deswegen habt ihr dann in diesem einen Rätsel kaum Hinweise bekommen, sondern seid eher noch ein bisschen behindert worden. Vielleicht habt ihr es gemerkt. Das heißt, wir können sozusagen auch live darauf reagieren, auf welchem Niveau sozusagen oder mit welcher Spielerfahrung die Leute reinkommen.
Wir haben das beste System für Dynamic Difficulty Control, das Schauspielerin.
Aber nur Schauspielerinnen?
Nein, auch Schauspieler. Nein,
ich benutze das generische Femininum.
Verstehe, alles klar. Und gegebenenfalls mit großen I. Okay.
Ja, das war der Satz, der lustig
war. Das ist ja der Unterschied, ja. Zu den Escape Rooms ist ja der, die sagen, okay, ihr habt jetzt hier 60 Minuten, ja, und entweder ihr schafft es oder ihr schafft es nicht. Und ihr habt ja ein völlig anderes Konzept. Ja. Ihr sagt ja, ihr wollt auf jeden Fall, dass die Leute das bis zum Ende durchspielen, damit die Story komplett halt abgeschlossen ist. Damit die Leute also auch mit dem Gefühl rausgehen, okay, das war cool, ja, das war praktisch wie ein Film, nur interaktiv oder Theater interaktiv. Also müsst ihr ja irgendwo dann, wenn ihr merkt, dass ihr dann, wie du schon sagst, ja, es geht nicht weiter, müsst ihr ja eingreifen. Habt ihr schon so richtig Probleme gehabt, dass ihr die Leute überhaupt nicht mehr weitergekriegt habt?
Nee, also ich glaube, uns geht es total hardcore darum, dass eine Erzählung stattfindet und wir wirklich mit Interactive Storytelling und nicht nur Rätsel after Rätsel after Rätsel arbeiten und das irgendwie schön abmischen. Und deshalb haben wir Leute wie Clara halt dabei, die dann halt tatsächlich sehr lange an genau der Informationsvergabe arbeiten, auch und tatsächlich zusammen mit der Regie, dann mit den Schauspielerinnen irgendwie drüber sprechen, welche Hints gegeben werden können, in welchen Situationen, welche nicht. Und allein dadurch, dass man da echte Menschen aus Fleisch und Blut hat, die halt auf echte Menschen, Spielerinnen aus Fleisch und Blut live reagieren können, gibt es eine viel höhere Möglichkeit, das halt zu steuern, die Situation, und halt auch anzupassen auf den Bedarf der Gruppe.
was glaube ich, das ist, woran wir auch so massiv interessiert sind, weil das ist was, das kann kein Computer der Welt leisten, ist zu gucken, ey, wer spielt mich eigentlich gerade? Die müssen dann immer fragen, ey, bist du ja so easy, hart oder super hardcore? Und ganz im Ernst, das kriegt keiner richtig eingeschätzt.
Wie lange braucht ihr so ungefähr, wenn so eine Gruppe da reinkommt, einzuschätzen, die haben es drauf oder die haben es nicht drauf?
Das ist eigentlich eine Frage, die müssen die Schauspieler selber beantworten, weil das ist ja wirklich, also ich glaube, dass man, das ist eben das Ding, was auch sozusagen über die Vorstellung sich immer mehr verfeinert, dass sie relativ schnell rausfinden, mit wem sie es gerade zu tun haben. Obwohl man dann vielleicht auch manchmal so ein bisschen getrickst wird, weil es so Gruppen gibt, die erst so extrem entspannt loslegen und so, wo man denkt, okay, das ist jetzt ein Theaterpublikum. Die würden sich lieber hinsetzen und zugucken und am liebsten noch einen Vorhang, damit sie wissen, wann es zu Ende ist und wann es anfängt. Und dann sind die extrem scharfe Beobachter und wissen genau, wo welche Informationen, wie muss ich jetzt hier, wann ist eine Szene, wann werden Informationen gedroppt, wann ist Rätsel, wann ist es nicht so relevant. Und plötzlich sind die dann die Player nach einer Viertelstunde und bauen dir dein Set auseinander.
Also wir werden tatsächlich ziemlich oft überrascht, ne? Also gerade jetzt, wo wir das Stück noch nicht so gut kennen, sind wir manchmal so, oh, naja, ein bisschen langweilig, könnte ein bisschen mehr Tempo rein und so, und dann legen die Leute plötzlich los oder andersrum, ja. Also,
bekommen die Schauspieler von euch in irgendeiner Form Informationen bezüglich eben diesem Balancing oder entscheiden die da komplett frei irgendwie, wie viele Tipps sie geben? Also und
Wir machen richtig Hinting-Proben und die machen wir.
Also ich habe nichts gemerkt, ich weiß nicht, wo diese Hints dann herkommen, aber gut.
Naja, also man kriegt dann eben, das ist gut, weil man soll natürlich nicht merken, dass es ein Hint ist, sondern es soll klingen wie etwas, was die Figur gerade zu sich selbst sagt. Und natürlich vergibt sie aber da Informationen, vergibt immer mehr Informationen und genau, wir haben
ja, ich meinte jetzt auch quasi, ob von euch, vom Kontrollzentrum an die Schauspieler
nein,
kommen,
also
wie sie mit der
Vorstellung kommunizieren wir nicht mit denen, also es sei denn, sie kommen hinter, wenn sie gerade nicht dran sind, dann können wir halt mal sagen, so, ja, kannst du hier, also jetzt gerade reden wir wirklich noch sehr viel mit ihnen, weil wir so in den ersten Aufführungstagen sind und nee, aber währenddessen haben wir keine Möglichkeit zu kommunizieren. Also wir haben keinen Knopf im Ohr oder so.
Das heißt, den Schauspieler entscheiden selbst frei, wie sie die Gruppe einschätzen und entscheiden auch selber, wie sie das Game quasi balancen, würde jetzt dann.
Okay. Wir haben halt auch sehr kluge Schauspielerinnen.
Ja.
Brauchen wir auch. Also
ja, brauchen wir tatsächlich. Ja. Das ist nicht mal irgendwie ohne ums Maul schmieren. Wir haben Ewigkeiten gebraucht, um herauszufinden, was für ein Typus von Mensch wir eigentlich für unsere Schauspiel- und Performance-Sachen brauchen. Und das ist ein echt absurder Prozess. Also Clara und Anna machen diese Castings immer. Und es ist sehr, sehr hart herauszufinden, okay, kann diese Person das? Weil für sowas wird natürlich niemand ausgebildet. Das ist so eine Mischung aus Talent, aus Klugheit, Flexibilität im Verständnis und dann halt trotzdem noch Ausbildung. Das ist eine ganz gute Sache.
Wir brauchen halt Leute, die sehr, sehr, sehr uneitel sind, was aber, glaube ich, für jede Position bei Machina X gilt. Also wir brauchen auch Autoren, die uneitel sind und wir brauchen auch Programmiererinnen, die uneitel sind und Sounddesignerinnen, die uneitel sind, weil in der Mitte halt dieses Produkt steht, was ganz anders funktioniert als ein Theaterstück, wo sich jeder irgendwie so ein bisschen, wenn es gut klappt, irgendwie ausleben kann und die Schauspielerin kann ihren großen Monolog halten, wenn sie darauf Lust hat und der Autor kann sein schönes Stück schreiben und das wird dann so gesprochen und so weiter, der Regisseur kann.
Es ist extrem stark verzahnt. Ich weiß, es gibt natürlich auch Theaterproduktionen, die so funktionieren, aber ich glaube, das ist bei uns echt wichtig, dass sozusagen das. Also das ist auch der Prozess, wie er abläuft. Wir fangen erstmal an und reden gemeinsam über ein Konzept, dann reden wir gemeinsam über einen Plot und finden so raus, okay, was wollen wir eigentlich machen? Dann reden wir so ein bisschen über das Game Design, über die Grundstruktur und dann geht es immer weiter auseinander, bis wir dann irgendwann 2 Tage auf der Premiere alle nur noch an unserem Arbeitsplatz sitzen. Aber vorher ist so viel Kommunikation stattgefunden, dass sozusagen also jeder ungefähr weiß, wo was läuft, damit man halt in der Lage ist zu sagen, okay, hier muss ich zurückstecken, hier, das kann ich mein Ding jetzt nicht ausformulieren oder kann das Spiel, das ist jetzt mal aus meiner Warte häufig der Fall, das geht auch für andere, glaube ich, wenn man sagt, ich habe hier so ein Rätsel gemacht und dann ist es halt so richtig cool und mega knobelig und dann kommt das in den Prüfstand im Beta-Test und dann, und das hatten wir tatsächlich schon, aber das kommt nicht so oft vor, sitzt du da 1,5 Stunden mit den Testern. Die wollen nicht aufhören zu rätseln. Man sagt, okay, ihr könnt jetzt das lassen. Wir wissen, es funktioniert nicht. Wir müssen es leichter machen. Das ist dann schön, dass die bleiben. Aber klar, also dann muss man irgendwann sagen, okay, wie man so im Film sagt, kill your darlings.
du musst dieses Rätsel jetzt einfacher machen, weil auch wenn es schön war, das muss jetzt weg.
Ich glaube, das war auch was, was mit Martin sehr interessant war, weil Martin da, glaube ich, ganz gut bewiesen hat, dass er musste erst lernen, worauf er sich einlässt, weil einfach auch durch diese getimte, also dadurch, dass wir halt zeitlich begrenzt sind in einer Live-Performance, im Gegensatz zu einem Adventure-Game, dass man halt, du kannst halt speichern, kannst du gehen und je nachdem, wo der Save-Point ist, ist auch egal. Das muss der.
Wäre im Theater mal geil.
Ja, das wäre ganz schön geil.
Wenn über so ein Jahr. Entscheiden könnte, wann Pause wäre.
Oh, yeah. Wär
cool.
Boah, Pause. Bam, Deal.
Interaktion für Einsteiger.
Das ist jetzt übrigens copyrighted ab sofort. Ja, das ist ja offiziell Machina Extra.
Also, oder hat das auch das geklappt?
Jetzt ist es Prior Art.
Ich hatte das Gefühl, dass es Martin sich darauf sehr gut hat einlassen können am Ende. Auf diese Flexibilität, nachdem er es gelernt hat. Aber also, ich glaube, es war ein interessanter Prozess da.
Ja.
Dahingehend auch das zu sehen, weil das ist sonst immer umgekehrt. Das
stimmt, ja.
Wir sind sonst immer die Leute, die den Autorinnen erklären, wie ein Computerspiel funktioniert.
Ja.
Und da war es, also Martin hat uns, der würde jetzt unangenehm klingen, wenn ich sagen würde, Martin hat uns erklärt, wie ein Computerspiel funktioniert. Das stimmt überhaupt nicht. Wir haben es uns gegenseitig erklärt, aber da mussten wir Martin halt erklären, wie Theater funktioniert.
Ja.
Und das war cool. Das war wirklich cool.
Gibt es denn bei euch aus dem Live-Betrieb so die klassische What-the-fuck-Geschichte, die man so erzählt, wenn man sagt, das hätten wir nie erwartet, dass das passiert? Und wenn es ist, keine Ahnung... Haben wir es geschafft? Ja, Strike. Also ich
habe den Stecker auch gesehen und habe gedacht, das könnte man machen, aber das ist bestimmt nicht das, was sie wollen. Aber so denkt halt nicht jeder.
Wir müssen das nur kurz klären. Der Stecker war nicht abgeklebt.
Das, ja, haben wir, das ist schon unser Fehler. Aber also es gab. Das heißt,
danke fürs Testen.
Ja, danke fürs Testen. Oh, ja. Danke, Adventure Trap, fürs Testen.
Rechnung stellen wir noch.
In 15,000 Grey gab es eine Situation. Das ist ein Stück, wo es. Das dreht sich sehr popkulturell so um so eine Zeitbombe in einem Labor. Und es gab. Und die Endszene ist die Entschärfung dieser Bombe, wo man so Kabel ziehen muss und herausfinden muss, wie man, in welcher Reihenfolge, das übliche Hollywood-Schema. Das Krasse, normalerweise drehen alle Leute durch, wenn diese letzten Minuten anpassen, besonders wenn nur noch wenige Sekunden ablaufen. Genau, und die läuft halt schneller ab, wenn man das erste Kabel zieht und so weiter. Und wir hatten aber eine Gruppe, irgendwann in Düsseldorf, glaube ich, die komplett aus der Rolle gefallen ist, auch wegen so einem Typen, der da drin war. Wir hatten irgendwie 120 Sekunden, was nicht viel ist in dem Game, noch übrig am Anfang dieser Sequenz. Jemand war komplett in Panik, zog ein Kabel, alles lief schneller und ein Typ guckt sich an, sagt, aha, da müssen wir wahrscheinlich herausfinden, wie die Kombination ist. Geht zu einem Kleiderständer, das ganze spielt in so einem Chemielabor, zieht sich einen weißen Kittel an, aus irgendeinem Grund. Daneben stand
war ein Charakter zumindest.
Ja. Daneben stand eine Kaffeemaschine, die wir halt immer angemacht haben, ganz stolz mit echtem Kaffee drin und so. Das startet tatsächlich immer zum Stück der Performance. Während der Performance raucht so der Kaffee durch und macht diese schönen Filterkaffeegeräusche. Also. Und dann dreht er sich um, während alle Leute wie kopflose Hühner rumlaufen und sagen, oh mein Gott, die Bombe geht gleich hoch, wir müssen irgendwie herausfinden. Und sagt, jemand Kaffee? Keiner antwortet, er nimmt sich irgendwie eine Tasse, schüttet sich eine Tasse Kaffee ein, greift dann in die Tasche dieses Kittels, jetzt darf ich nicht zu viel spoilen, findet auf jeden Fall, geht straight zur Bombe, setzt sich hin mit dem Kaffee in der Hand, trinkt einen Schluck und entschärft die Bombe so auf die letzten 3 Sekunden präzise. Und wir waren dahinter so, what the hell is he doing? Oh my God. Spielt er das zum dritten Mal? Hat er das geprobt? Das war eine wunderschöne Performance, weil wir hinter der Bühne, glaube ich, mehr komplett überfordert waren von der Situation, als die Leute im Set, was eigentlich anders sein sollte.
Ja, das ist natürlich auch das Schöne an unserem Format, dass wir selber als Game Designer sozusagen hinten die ganze Zeit sitzen können und sehen können, wie die Spielerinnen reagieren und da sozusagen die Reaktion direkt abfiltern können. Und damit haben wir auch ziemlich viel Spaß, also das, weil einfach immer wieder Spielerinnen auf irgendwelche Ideen kommen, mit denen wir nie gerechnet hätten. Also nicht immer so krass wie die Situation, die Philipp jetzt gerade beschrieben hat, aber ja, wir freuen uns einfach total oft über Kommentare oder wenn Leute auf gute Ideen kommen, wo wir dann so denken, ach ja, warum haben wir denn daran nicht gedacht? Oder so. Es ist einfach sehr schön, wenn man so sieht, wie dieses Format benutzt wird und dass das hergibt.
Ja, macht mehr Live-Adventures, macht mehr Live-Games, weil es ist eine super belohnende, es ist ein tolles Privileg als Game-Designerin, sehen zu können, wie Leute das spielen. Das haben andere nur in diesen Testphasen, die ja meistens immer so ganz industriell irgendwie eingekästelt sind. Und das ist bei uns halt der Standard. Das ist echt schön.
Das schließt so ein bisschen so eine Frage an, die mir so die ganze Zeit im Kopf rumgeistert, aber keine Frage, sondern mehr so, ja doch, so eine schwammige Frage vielleicht. Aber vielleicht dann die ganze Runde irgendwie so, wo geht's denn zukünftig irgendwie hin? Also wir beobachten das ja so bei Adventure Treff so ein bisschen. Ich habe lustigerweise meine Masterarbeit zu dem Thema geschrieben und finde es total toll, dass, also so Interaktionen in realen Welten, finde es voll spannend, dass da was passiert irgendwie. Und da habe ich lange Zeit gedacht, da passiert irgendwie nichts und es bleibt virtuell. Und jetzt so gefühlt ist überall das Thema Realität so ein Issue. Selbst wenn man sowas hat wie die Oculus, werden dann irgendwelche Parks gebaut, die man mit Oculus macht, aber im realen Raum. Also dieses reale Begreifen von Raum und gemeinschaftlich real Raum erleben. Bei euch kommt noch das Element des Zwischenmenschlichen, praktisch interagieren mit eben nicht Computer, sondern mit realen Leuten. Also irgendwie, und das ist ja schon so ein bisschen Trend aktuell. Wir haben die Live-Games, wir haben beispielsweise Orpheus haben wir hier in München Installation mal gefeatured, die auch so in die Richtung geht, wo man mit der Evelyn, genau, da haben wir auch ein Interview bei uns auf der Seite, wer es noch nicht kennt, kann es anhören, das ist ein ganz tolles Interview. Die hat auch lustige Sachen erzählt, zum Beispiel, die hatte Toiletten in ihrer Installation und hat dann gemeint, es war sehr lustig, als die Leute dann die Toiletten benutzt haben, die natürlich nicht angeschlossen waren an irgendwas. Und genauso.
War eine Tür davor?
Ja, nee.
Evelyn Hülsbecks Kabel.
Oder auch Ich glaube, der Clemens, der gerade hier im Gespräch ist, ihr wart doch in, Entschuldigung, wenn ich so ein Intermezzi mache, ihr wart ja in Orpheus, ne?
Ja.
Hat nicht der Tom damals bei Orpheus die ganze Badewanne ausgeleert, weil ich ihm gesagt habe, da ist was drin und ich wollte ihn verarschen?
Ja, das war total fies, du hast gesagt, da in der Flüssigkeit ist unten ein wichtiger Hinweis.
Und stimmt natürlich überhaupt nicht.
Und das war ja Weichspüler. So, das heißt, da hatte Tom badete in so einer Wanne mit Weichspüler, kam raus, hat eine Woche lang danach, glaube ich, gestunken, seine ganzen Klamotten haben gestunken nach Weichspüler und das Schlimme ist, er hat noch eine üble allergische Reaktion auf das Zeug gekriegt. Ja, also das war richtig, richtig übel. Ja.
Was sehr schön ist, weil Machina X hat mal eine Installation gebaut, in der man tatsächlich in einem großen Eimer von Schleim Hinweise finden konnte.
Wie man sieht, es ist nicht komplett von der Welt. Aber da habe ich ihn wirklich veralbert. Ja. Also das war nur so als Einwurf. Es gibt viele Sachen, die halt so gemacht werden. Und viele Leute experimentieren jetzt damit rum, sowohl die Macher als auch die Spieler. Und irgendwie fast jeder, ich glaube, ich habe eine Ausnahme mittlerweile, die sowas gemacht haben, sagen, ja, eigentlich voll cool, warum gibt es das eigentlich erst jetzt? Und warum macht man das nicht? Warum spielt man, warum brauche ich Tastatur und Maus immer als Eingabegerät? Warum kann ich nicht mal andere Eingabegeräte machen und eben so wie ein Theater kann Eingabegerät sein und was wie ein Raum kann Eingabegerät sein? Jetzt wirklich einfach nur mal so, einfach offene Runde mäßig, ob es da irgendwelche Gedanken gibt, so was so Meinungen dazu sind. So, wo könnte es hingehen? Also zum Beispiel bei uns gibt es Leute, die sagen, warum gibt es keine interaktiven Themenparks? Beispielsweise. Ja, irgendwie so. Also es ist irgendwie so, sind da irgendwelche Gedanken so bei euch im Kopf? So was würdet ihr euch wünschen? Was wäre sowas, was
das sind die cool Fragen, wär? Die Fragen, die sich auch zum Beispiel die Escape Room Betreiber stellen. Wie kriegen wir Durchlauf rein? Ja, die Frage stellt ihr euch ja auch. Ja, weil es ist ja, Escape Room Betreiber haben es ja mit ihren festen Slots, was nicht so schön ist, finde ich irgendwie, weil du bist dann ständig im Stress. Ja. Bei euch ist es ein bisschen anders. Das ist halt dann mehr so, ja, wenn es mal eine halbe Stunde länger dauert, dann ist das leider so. Ja. Aber im Endeffekt arbeiten ja doch alle auch dran, dass man sagt, wir müssen die Leute da irgendwie so durchschleusen, damit man so einen konsistenten Durchlauf kriegt. Ich glaube, da geht noch was. In mehreren Räumen vielleicht. Ja. Oder so immer nur kleine Passagen gespielt werden, wo du aber in den ersten schon wieder die Leute reinlassen kannst und die nächsten schon in den zweiten abgezogen werden. So Queuing quasi. Das wäre eine Möglichkeit zum Beispiel.
Ja. Ja, oder auch, was wir auch mal hatten, waren so sich selbst resettende Räume und so. Also, dass man halt Sachen hat, die irgendwie nicht in Ausgangslage zurückgebracht werden müssen, sondern wo man Leute durchschleusen kann und irgendwie so.
Ich habe ihn noch nicht gespielt, aber ich glaube in Wiesbaden, Tix Gaming, die haben einen Raum, den sie fast auf Knopfdruck resetten können. Das Ding ist, glaube ich, fast komplett elektronisch und ist nicht viel physikalischer Kram drin.
Beobachtet ihr irgendwie auch da den Markt? Also ist das irgendwie sowas, wo ihr auch sagt, so, das guckt ihr euch an oder seht ihr euch da jetzt irgendwie so, ist für euch so Theater das, wo ihr rein ausschließlich euch interessiert? Oder?
Ich glaube, es ist unterschiedlich, wen man fragt, aber also ich glaube, wir reden ständig drüber. So, dass ich habe gestern mit Robin, einem von unseren Leuten aus dem Stammteam, noch telefoniert und der hat mir wieder panisch erzählt. Also wir müssen unbedingt, da ist demnächst in Stuttgart und außerdem habe ich das und dann müssen wir noch ein Joint Venture zwischen. Ja, wir sind da, wir reden ständig drüber. Aber, und ich glaube, das ist sehr wichtig, ich glaube, wir fühlen uns super wohl in diesem freien Theater, weil uns das, und zwar nicht nur uns, sondern ich glaube, wir haben alle das Gefühl, das behaupte ich jetzt mal, ihr dürft mir widersprechen, dass das, was wir hier machen dürfen, wirklich die Möglichkeit gibt, dass wir forschen, auch für andere. Das machen wir ja nicht nur für uns. Das ist ja nicht nur selbstgefällige Kackscheiße, sondern wir versuchen ja auch herauszufinden, was geht noch, was geht noch. Und das ist ganz krass, dass man das hier darf. Dass man einfach so, dass man tatsächlich, dass man Möglichkeiten findet, dass Leute einen dafür Geld geben und Zeit geben und Räume geben, zu sagen, ja, probiert mal aus, was noch geht in diesem Live-Gaming-Zeug, was ihr da so macht. Wo wir ein bisschen hoffen, dass das am Ende für alle Beteiligten in dem großen Live-Game-Ding was baut. Aber ja, wir sind da sehr, 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 sehr intensiv am Beobachten. Oh Gott, oh Gott.
Escape Game Convention 2016, der Termin steht jetzt, glaube ich, auch fest. Ne?
Ja,
Stuttgart
fest, ja.
Am, ich glaube, 5.6. oder so war das.
Genau.
Ne? Ja.
Genau.
Auch nochmal ein Tipp für jemanden, der selbst sowas betreibt und da sich informieren will. Da gibt es schöne Vorträge.
Mhm. Wobei wir ja immer, weil ich immer sage, Escape ist, ich bin immer kein großer Freund, dass Escape da drin ist in diesem Namen, weil ich fände es natürlich ganz,
ja,
ich fände es halt schön, wenn wir einfach von Live-Game sprechen
ja
würden.
Erkannt. Ja.
Heißt sie jetzt anders?
Nein, die heißt immer noch so, aber trotzdem haben viele jetzt auch schon erkannt, dass das schon kein guter Brand ist.
Ja,
das
ist kein guter Brand,
wenn man dann nicht handelt.
Ja. Ja.
Weil unser Name ist dumm.
Ja.
Mein Name sei dumm.
Ja. Epiphanie.
Aber das Spannende ist doch irgendwie, dass alles irgendwie ein Live-Game ist. Also ich finde halt so, ihr seid Live-Game auf dem Theaterbasis, Escape the Room ist ein Live-Game. Dann gibt es was wie Orpheus, ist auch wieder eine eigene Erfahrung.
Gut, Lasertag ist auch Live-Game.
Ja, aber ich...
Ist auch Live-Game. Oder
wenn ich jetzt mal narrativ...
Labs oder dieser ganze Kram.
Natürlich, halt, absolut. Ja. Wenn ich halt narrativ gehe, dann gibt es... Ich meine, es gibt auch sowas wie diese Grimmi-City... was wir hatten, City Thriller,
genau.
die Krimis in der Stadt machen und so.
Genau, es gibt
also
ja sozusagen auch als individuelle Erfahrungen.
Irgendwie passiert da ja eigentlich ganz, ganz viel auf allen Ecken und Enden. Und es ist irgendwie so, frag mich so, wann das so mal so zusammenwächst, dass man irgendwie sagt, das ist jetzt so das neue Ding. So richtig.
Weiß ich gar nicht, ob das so sein muss. Also ich meine, ich glaube, es ist tatsächlich so, dass ein neues Genre die Welt erblickt hat. Und da gibt es einfach sehr viele unterschiedliche Abstufungen. Aber das ist bei, keine Ahnung, Büchern ja auch so.
Ja.
Nur, dass das Genre schon ein bisschen älter. Buch ist kein Genre, ich gebe es zu. Aber
im weitesten
also,
Sinne kann man
auf der Wiese ist ja Platz genug für alle. Und wir freuen uns, glaube ich, über jeden, der da mit turnt und versucht da eigene Positionen und Figuren zu entwickeln und das let's find out.
Ja, eine hohe Diversität ist, glaube ich, echt zu wünschen, also insgesamt der ganzen Szene und ich glaube, das ist auch was die Gaming-Szene gebrauchen kann, ist eine hohe Diversität. Das merkt man sogar in den neuen Digital-Games, finde ich. Also alleine so diese gesamte Gun Home, Firewatch, all diese ganzen seltsamen neuen Spiele, die irgendwie anders arbeiten, aber eigentlich total selbst. Also man, im Nachhinein fragt man sich immer so, ja klar, natürlich muss es das geben. Warum gibt es das jetzt erst? Ist doch seltsam. Sehr, sehr seltsam manchmal.
Ja, und jetzt, wo es mit Dr. Langeskopf das erste Computerspiel über Live-Games gibt.
Das gibt's, das kenne ich. Kennt ihr das?
Dr. Langeskopf, The Tiger and the Terrible Curse.
Okay, also
Emerald.
Dann, um was geht's, ganz kurz?
A Whirlwind Heist.
Oder nichts?
Eigentlich Machina X, das ist unsere These. Eigentlich glauben wir Crows, was jetzt eine Abspaltung von dem Developer-Team ist, die Stanley Parable gemacht haben. Also die haben sich quasi in zwei irgendwie aufgespalten. Und die haben jetzt ein kostenloses Spiel auf, ich glaube, Steam gestellt und auch sonst ins Netz.
Dr. Langeskov, The Tiger and the Terrible Cursed Emerald, A Whirlwind Heist.
Wenn man wissen will, wie Machina X hinter den Kulissen aussieht, muss man dieses Spiel spielen und dann weiß man eigentlich relativ genau, wie Machina X hinter den Kulissen funktioniert.
Dann kann man es vielleicht auch nachmachen.
Ja. Nur, dass wir keine lebenden Tiere bisher auf der Bühne hatten.
Wir können uns noch inspirieren lassen.
Das kommt noch. Dressierte Affen.
Das ist ja spannend, dass es da jetzt quasi schon wieder die Rückführung in die digitale Welt gibt. Das ist ja so ein bisschen, also wenn das jetzt quasi Machina X, das Computerspiel, ist so ein bisschen wie
Street Fighter, The Movie, The Game.
Ja, genau. Oder auch Pirates of the Caribbean als Attraktion, dann Film, dann ist Johnny Depp gemacht worden, dann haben sie die Attraktion umgebaut, weil in der Attraktion war Johnny Depp ja gar nicht. Jetzt ist in der Attraktion wieder Johnny Depp. Ja, irgendwie schon. Was soll man sagen?
Was mir eben noch eingefallen ist, mir sind so fast die Tränen in die Augen geschossen, als du sagtest, dass ihr als Kulturwissenschaftler jetzt Arduinos programmiert. Weil irgendwie ist es so, ihr als Kulturwissenschaftler programmiert jetzt Arduinos, ich als Naturwissenschaftler finde jetzt Theater geil. Früher in der Mensa haben wir uns im besten Fall ignoriert und jetzt liegen wir uns in den Armen.
Schade, dass man es nicht sehen kann.
Da wächst zusammen, was zusammengehört.
Ich finde es so schön.
Ja. Also es ist
wirklich was wir auch irgendwie erleben und woran wir uns täglich erfreuen, dass wir zu diesen Leuten gehören können, die so krasse Sachen machen, die man nicht versteht. Und gleichzeitig aber auch immer noch Kulturwissenschaftler sind irgendwie oder Theatermacher.
Wir hatten letztens eine sehr schöne Unterhaltung über die Command-Line-Magic, weil wir jetzt letztens erst angefangen haben, tatsächlich uns mal mit Linux und Unix Command-Line-Zeug zu beschäftigen, weil es Sinn macht. Ganz lange darüber gesprochen, wie sehr sich das anfühlt, wie bei Harry Potter in der Schule zu sein, weil man so magische Worte findet, die man dann da so reinträgt und dann passieren Dinge total automatisch und die können total tolles Zeug.
This is magic, please do that. Egal, woher du kommst.
Es gibt da einen wahnsinnigen Twitter-Account, der immer so Bash-Befehle twittert, die höchstens 140 Zeichen lang sind, die wahnsinnige Sachen machen.
Das erinnert mich auch an die Einzeile von Commodore 64, wo du also wirklich komplette Spiele innerhalb einer Programmzeile hattest. Das war völlig kryptisch, weil das, ja, da wurden einzelne Zeichen dann einfach an die Speicheradressen gepokt und am Ende hat es ein Maschinensprachprogramm, das du ausgeführt hast.
Wir feiern ein bisschen auch die Poesie des Codes.
Ja,
genau. Also das ist irgendwie... Also ja, es sieht auch unglaublich schön aus, wenn man es macht. Und das macht auch schon froh, wenn es funktioniert.
Es gibt übrigens, nur weil jetzt kommt der Kulturwissenschaftler immer raus, es gibt eine ganz schöne Arbeit von Brenda Laurel, die hat eine Promotion geschrieben, die eigentlich nur darum geht, dass die ersten Computerprogrammiersprachen, die sich versucht haben, kluge, schnell skriptbare Sachen zu machen, zum Beispiel also Smalltalk und so, dass die sehr stark an Theater inspiriert waren. Also die macht eine gesamte Argumentation, eine ganze Kulturphilosophie auf, darüber, dass die frühen visuellen Interfaces alle von Theater inspiriert worden sind. Das Wunderschöne ist Computers as Theater von Brenda Laurel, Must Read für alle Seiten.
Es gibt eine Programmiersprache, die heißt Shakespeare. Und die Programme in der Programmiersprache sehen aus wie Shakespeare-Stücke. Die Figuren, die auftreten, sind Variablen und je nachdem, was sie machen, werden die Variablen dann verändert.
Ja, das ist bestimmt super praktisch. Ne?
Ja. Mega praktisch. Das wäre was für mich.
Ich finde gerade toll, wie dieser Tisch zusammenwächst.
Ja. Muss also
wir sind die Kulturwissenschaftler auf der einen Seite und so die Geeks auf der anderen so irgendwie, oder die Techniker und so und Kellerkinder, genau, ja. Und so kommt irgendwie alles zusammen. Aber es ist irgendwie, am liebsten würde ich es ja fast so stehen lassen.
Ja, ich finde, das ist ein schönes Ende.
Oder? Ja, schon. Die Frage ist, ob jemand, Axel zum Beispiel, ist so weit außerhalb, dass ich nicht weiß, ob er irgendwas fragen wollte oder ob alles gut ist.
Ist alles gefragt und gesprochen worden.
Wunderbar, danke.
Ich hatte zwar noch ein paar Fragen, aber es ist immer doof, wenn man so sagt, vor 23 Minuten hat jemand Folgendes gesagt. Ich hätte dazu noch diese Anmerkung. Deswegen lasse ich das jetzt einfach.
Ja, ich finde auch. Ich finde auch, es ist gerade so viel Liebe im Raum, ja, das ist alles wunderbar. Irgendwie.
Besser wird's mehr.
Ja. Dann, ich klopfe nochmal für Maschine X. War super. Und vielen Dank für das Gespräch. Und wir freuen uns total, was bei euch noch alles so passiert. Und lasst uns teilhaben an euren tollen Experimenten und Forschungsarbeiten und so. Die ganze Gamer-Szene ist umarmt euch.
Liebe, ja. Nee,
wir blenden jetzt unten die URL ein.
Im Podcast.
Ja.
Die steht dann im Text, im ID-Tag.
Warum laden wir unsere Podcasts eigentlich nicht bei YouTube hoch mit einfach einem Standbild von dir?
Weil man da dann auf, ja. dann auf seinem Tablet abspielt und dann irgendwas anderes machen will, dann geht es halt aus.
Ja.
Es gibt aber auch Tools dagegen mittlerweile.
Echt?
Ja, ja, es gibt mittlerweile Tools. Ja, ja.
Das will ich auch.
Ja, sind, glaube ich, kostenpflichtig, aber es gibt tatsächlich welche, die dieses Problem erkannt haben. Dann, Jan hat die Anmoderation gemacht. Ich glaube, Jan darf auch die Abmoderation machen.
Wir danken für diesen wunderbaren Abend und hoffen, dass wir uns wiedersehen.
Tschüss.
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 Und die Leser sagen auch noch.
Tschüss. Tschüss.